ARD Sounds.
Digitale Souveränität, wie die EU unabhängiger von US-Tech-Konzernen werden will.
E-Ladesäulen, warum es Diebe auf die Kabel abgesehen haben.
Und Helmpflicht auf dem Fahrrad, was dafür und dagegen spricht.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hier sind Magda und Sebastian. Guten Morgen an alle, die ganz normalen Alltag haben, aber auch natürlich an diejenigen, bei denen heute Feiertag ist. Bei mir in NRW ist Feiertag. Ich bin gerade um kurz vor drei noch an ein paar Menschentrauben vor Feierlocations vorbeigefahren. Die sahen noch nicht nach letztem Getränk aus. Hier haben viele heute frei und teilweise auch schon Wochenende mit Brückentag.
Oh, habt ihr es gut? Ja, Fronleichnam ist da das Stichwort. Bei mir hier in Berlin ist alles wie immer, auch an einem stinknormalen Mittwoch oder Donnerstag jodelt es hier manchmal. Mal morgens um vier auf der Straße, aber Feiertag offiziell ist eigentlich nicht.
Okay, dann lass uns loslegen. Wir müssen über digitale Souveränität sprechen, beziehungsweise sind wir im Moment noch ehrlich gesagt wenig souverän, sondern sehr abhängig, nämlich von Big Tech Firmen aus den USA.
Ja, wenn ihr uns gerade auf dem Handy hört, dann wird das ja wohl höchstwahrscheinlich entweder auf einem mit Android-Betriebssystem von Google sein oder einem iPhone von Apple. Wir sichern unsere Daten in der Cloud von Microsoft, auf der Arbeit läuft das Meeting über Teams und ja, wenn ihr privat eine Nachricht schicken wollt, dann machen das sehr, sehr viele von euch, wir teilweise auch über WhatsApp und ja, dahinter steckt ja Meta, der Konzern, zu dem auch Facebook und Instagram gehören.
Ja, diese ganzen amerikanischen Big Tech Konzerne sind aus unserem Alltag, egal ob privat oder beruflich, kaum wegzudenken. Wir sind von denen ein Stück weit abhängig und das kann gefährlich sein, meint die EU-Kommission. Und deshalb hat sie gestern einen Plan vorgestellt, wie Europa unabhängiger werden soll. Diesen Plan schauen wir uns jetzt genauer an, was das bringen soll, wie es laufen soll und was schon passiert auf dem Weg in diese sogenannte digitale Souveränität.
Digital unabhängig zu sein von großen Firmen in den USA ist aus mehreren Gründen das Ziel, weil klar, Abhängigkeit ist sowieso nie gut, egal bei was. Und Abhängigkeit von privaten Unternehmen liefert uns einfach deren Entscheidungen aus. Und die europäische Politik kann da nur sehr eingeschränkt eigene Bedingungen einfordern.
Beispiel: Einige von euch werden sicher auf der Arbeit mit Microsoft Teams arbeiten, wir übrigens auch. Mhm. Und stellt euch mal vor, Microsoft würde das jetzt von heute auf morgen sperren. Dann würde bei manchen auf der Arbeit vermutlich erstmal gar nichts mehr gehen. Und dazu kommt auch die politische Abhängigkeit.
Diese US-Konzerne sitzen halt in einem Land, in dem mit US-Präsident Trump jemand an der Macht ist, der versucht, die Konzerne in seinem Sinne zu beeinflussen. Beispielsweise wurde ja bei Facebook mehr oder weniger auf Trumps Druck hin die Moderation eingeschränkt. Also viele beleidigende Postings oder Falschnachrichten werden einfach nicht mehr entfernt.
Und es kann auch eine Gefahr darstellen, wenn die eigenen Daten, gegebenenfalls sogar sensible Daten von Behörden wie der Polizei, auf Servern in den USA liegen. Da weiß man dann nicht, wer darauf Zugriff hat. Geheimdienste vielleicht. Die EU-Kommission hat zum Beispiel auch Angst, dass über amerikanische Software etwa Stromnetze bei uns abgeschaltet werden können.
Also, was ist der Plan der EU? Es geht konkret um drei Abhängigkeiten, an die sie ran will. Erstens Datenspeicherung in Clouds, zweitens künstliche Intelligenz und drittens Halbleiterchips.
Alle Daten der öffentlichen europäischen Verwaltungen, also zum Beispiel Finanzämter, Rathäuser und so, sollen künftig auf Servern in der EU gespeichert werden müssen. Und je nachdem, wie sensibel die Daten sind, sollen manche auch noch geschützt werden vor Zugriffen von Staaten außerhalb der EU.
So, das kann dann zum Beispiel Microsoft schon mal gar nicht erfüllen, selbst wenn deren Server in der EU steht, denn es bleibt eine US-Firma und die US-Gesetze sagen eben, dass die US-Behörden Zugriff haben müssen auf alle Server von US-Firmen, auch wenn die in der EU stehen.
Die EU hofft, durch ihre neuen Regelungen auch europäischen Unternehmen einen Schub zu verpassen, also sie anzuspornen, dass sie größer in Europa werden wollen, wenn die öffentlichen Einrichtungen der EU-Staaten sie nutzen oder im besten Fall auch wir als Privatpersonen.
Und das betrifft dann auch KI, denn ja, auch für KI werden viele Server und Rechenzentren gebraucht und die künstliche Intelligenz hantiert ja mit Daten, die man vielleicht lieber auch in Europa haben möchte.
Ja. Dann sind da noch verschiedene Maßnahmen zur Förderung für Open-Source-Software geplant, also für Software mit offenem Quellcode. Das bedeutet, sehr vereinfacht gesagt, jeder kann sehen, wie die Software programmiert ist und sie weiter programmieren. Es ist also kein Geheimnis von irgendwelchen privaten US-Unternehmen. Und es sollen auch die Rahmenbedingungen verbessert werden für die Chipproduktion in Europa.
Genau, denn weniger als 10% der weltweiten Produktion stammt aus Europa. Für all das wird, claro, viel Geld gebraucht werden. Es kommt jetzt also erstmal zu den üblichen Verhandlungen in der EU, wie diese Pläne dann genau ausgestaltet werden, bis sie dann wirklich greifen.
Dass das auch wirklich klappen kann, zeigt jetzt schon Schleswig-Holstein. Das Bundesland im Norden ist schon seit fast 10 Jahren auf dem Weg in diese digitale Souveränität. Letztes Jahr wurden über 40.000 E-Mail-Postfächer in der Verwaltung von Schleswig-Holstein von einem Microsoft-System in eine Open-Source-Software überführt.
Und als nächstes soll auf allen Computern das Betriebssystem Linux laufen und Microsoft Windows ersetzen. Also da können wir uns von Schleswig-Holstein doch ja, ein digitales Scheibchen abschneiden.
Ich nutze auch schon LibreOffice privat, sozusagen Microsoft Office in Open Source. Spart Geld und geht auch ohne digital viel Plan zu haben, ja, sogar ziemlich gut, finde ich.
Unsere Kurznachrichten.
Deutschland bekommt für die Jahre 2027 und 2028 keinen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Darüber haben die Vereinten Nationen gestern in New York abgestimmt. Stattdessen wurden Portugal und Österreich für die kommenden beiden Jahre gewählt. Aus Westeuropa werden immer 2 Länder für so einen nicht ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat gewählt. Deutschland bewirbt sich alle 8 Jahre und war bisher immer erfolgreich. Der Sicherheitsrat gilt als mächtigstes Gremium der Vereinten Nationen.
Israel und der Libanon wollen gemeinsam eine Waffenruhe durchsetzen. Darauf haben sich Vertreter von beiden Seiten gestern bei Gesprächen in den USA geeinigt. Voraussetzung dafür, die pro-iranische Terrormiliz Hisbollah soll das Feuer komplett einstellen und sich aus bestimmten Gebieten zurückziehen. Zusätzlich sollen Zonen unter exklusiver Kontrolle der libanesischen Armee eingerichtet werden. In gut 3 Wochen wollen beide Seiten die Gespräche fortsetzen.
Die Ukraine und die Republik Moldau machen einen Schritt in Richtung EU-Beitritt. Eventuell starten sogar noch diesen Monat die Beitrittsverhandlungen. Das hat zumindest die Ratspräsidentschaft der EU mitgeteilt. Eigentlich sollten die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau schon vor 2 Jahren beginnen. Damals gab es aber ein Veto aus Ungarn und jetzt hat sich die Ukraine mit der neuen ungarischen Regierung aber geeinigt. Erst im Mai sind bei mir mal wieder in Berlin die S-Bahn ausgefallen. Das ist eigentlich keine Meldung wert, aber diesmal war es, weil es Kabeldiebstähle gab. Super nervig. Aber okay, zur Not findet sich dann doch irgendwie ein Ersatzbus oder eine andere Bahn. Aber jetzt stell dir vor, du musst dein E-Auto dringend laden, fährst auf einen öffentlichen Parkplatz, willst dich anstöpseln. Aber Kabel? Kabel ist weg, die Säule ist da, der Ladehalter ist da, also wo man der Griff, aber das Kabel ist einfach weg. Es klemmt nur noch der Griff in der Ladesäule.
Gefühlt jede 2. Woche muss ich auch wieder raus, nur um Kabel zu tauschen, weil unsere Hauptaufgabe ist natürlich in Betriebnahme neue Standorte und auch die Reparatur. Aber jetzt häufen sich die Arbeiten, dass wir mit dem Hersteller Hand in Hand laufen, um die Ladesäulen wieder in Stand zu setzen.
Das ist Andreas Schäfer. Er ist Techniker beim Energieunternehmen EnBW und spricht über etwas, das gerade offenbar immer mehr zum Problem wird. Kabeldiebstähle an Schnellladesäulen. Die Diebe sind scharf auf das Kupfer in den Kabeln, das man verkaufen kann. Auf ein 5 Meter Kabel kommen so 7 Kilo Kupfer.
Das sind dann ungefähr so 50 Euro beim Weiterverkauf an Schrott- und Buntmetallhändler für die Diebe. Und ja, diese Schnellladekabel kann man wohl relativ einfach abschneiden, zum Beispiel mit einer Gartenschere. Also die buddeln da auch nichts aus, sondern wirklich einfach nur schnapp unterhalb des Griffes und weg sind sie. Im Norden Berlins in Pankow sind im April so alle 6 fest installierten Ladekabel auf einem großen Supermarktparkplatz abgeschnitten und mitgenommen worden.
Für die Betreiber ist das nicht nur nervig wegen der Reparatur, sondern es entsteht ja auch ein finanzieller Schaden. So ein Kabel kostet 3.500 Euro. EnBW, die unterhalten das größte Netz an Schnellladesäulen in Deutschland, die haben bisher um die 1.400 gestohlenen Ladekabel gezählt.
Thorsten Oberland, der ist Techniker für Schnellladesäulen und der muss dann ran, wenn die Diebe wieder da waren.
Also wir haben leider schon erlebt, dass wir Kabel gewechselt haben und am nächsten Tag waren die Kabel wieder weggeschnitten.
Boah, das ist fies. Diese Kabel sind heute einfach auch leichter zu kappen als noch vor ein paar Jahren. Früher wurden da noch aggressive Kühlflüssigkeiten drin verwendet. Das konnte dann zu Verätzungen führen. Jetzt benutzt man mildere Kühlmittel und die sorgen höchstens für Hautirritationen. Und ja, das nehmen die Diebe dann offenbar in Kauf.
Überwachungskameras darfst du auf öffentlichen Parkplätzen ja nicht einfach anbringen. Da kann man dann nur noch selbst Wachhund spielen. Stefan Müller vermietet in Leipzig E-Autos und legt sich wirklich mittlerweile nachts auf die Lauer, um Diebe auf frischer Tat zu ertappen.
Also es gibt mehrere Gründe, warum ich es tue. Zum einen hat man natürlich ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden. Und wenn jemand 50 Euro klaut und dabei 3.500 Euro Schaden macht und damit seinen Lebensunterhalt bestreitet, dann empfinde ich das als ungerecht. Noch dazu habe ich auch im Gerichtssaal erleben dürfen, wie schwer es ist, einzelne Taten nachzuweisen.
Die Polizei muss nämlich den Tätern nachweisen, dass sie das Kabel wirklich selbst abgeschnitten haben. Also wenn jetzt beispielsweise so ein Kabel nur bei einer Kontrolle im Kofferraum sehen und der Fahrer dann aber behauptet, ja, er hätte das gefunden oder es sei ein Mietwagen, das lag da schon drin, dann wird es juristisch schon schwierig.
Falls ihr euch gerade Sorgen macht und zu eurem Carport schielt, an private Wallboxen gehen die Diebe eher nicht. Da ist zu wenig zu holen im Vergleich zu Orten, wo es mehrere Schnellladesäulen gibt.
Ja. So, und jetzt. Achtung, Achtung, Durchsage vom Rennradkanzler höchst selbst.
Ich sehe viele Kinder hier. Ich habe an euch eine Bitte. Wenn ihr euch aufs Fahrrad setzt, setzt einen Helm auf. Macht es wirklich. Und ich habe eine Bitte an die Eltern. Machen Sie es auch.
Ja, das hat Friedrich Merz in seiner Heimat im Sauerland beim Verkehrssicherheitstag letztes Wochenende gesagt. Und offenbar würde ein ordentlicher Teil der Bevölkerung auch noch weitergehen als der Kanzler. RTL hat da eine repräsentative Umfrage zugemacht und da haben knapp über die Hälfte der Leute gesagt, eigentlich müsste das eine Pflicht sein. Helm auf beim Fahrradfahren. Wie machst du das?
Ja, ich fahre immer nur sehr kurze Strecken und benutze keinen Helm. Ich besitze tatsächlich nicht mal einen, sage ich ganz ehrlich. Ich mag das nicht so, aber ich hab einfach keinen. Hm. Noch nie einen schönen gefunden, Punkt.
Okay. Ich bin ganz großer Helmverfechter.
Sehr gut, sehr gut. So soll man ja auch.
Ja, und ich vergesse es dauernd. Also selbst wenn ich mit Kindern unterwegs bin, kratze ich mich gerne mal nach 500 Metern am Kopf und wundere mich dann anschließend, komisch, dass das so gut geht.
Aber Kinder ist das gute Stichwort, weil komischerweise bei denen achten wir wirklich drauf, ne? Viel mehr als bei uns. Und Georg Osterhoff erklärt, warum das aber auch tatsächlich wirklich Sinn macht.
Das Gehirn ist umgeben vom Schädelknochen und Kinder haben da besonders wenig Platz, in die das Blut ausweichen könnte. Und das ist dann eine geschlossene Box und wenn da zu wenig Platz ist, dann erdrückt das Blut das Gehirn und das ist was, woran die Patienten sterben.
Das hat er sehr plastisch beschrieben. Georg Osterhoff ist Unfallchirurg an der Charité hier in Berlin und er weiß also sehr genau, wovon er da spricht.
Ich finde es ganz spannend, dass ausgerechnet der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, ADFC, gegen eine Helmpflicht ist. Der Verband sieht einfach wichtigere Stellschrauben beim Fahrradfahren in Deutschland.
Wir müssen gucken, dass wir durchgängige Radwege kriegen, dass wir auch Falschparker sanktionieren, die dann Radwege behindern und dass wir sichere Kreuzungen bekommen. Weil Kreuzungsunfälle sind die wesentlichen Problemfälle unter anderem auch.
Das war Marc Zietern, der ist ADFC-Sprecher.
Dann machen wir mal was wir gerne machen, um vielleicht zu sehen, wie wir bei uns noch besser arbeiten könnten. Wir gucken nämlich zu den Nachbarn rüber. Und gerade die Niederlande sind ja berühmt fürs Fahrradfahren. Da gibt's keine Helmpflicht und da trägt auch kaum jemand ein.
Es gibt nicht so richtig offizielle Zahlen, aber es sind wohl weniger als 5% der Niederländer, die einen tragen. Kommt mir auch immer so vor, wenn ich drüben bin in dem Land. Grundsätzlich haben die aber eine ziemlich gute Fahrradinfrastruktur.
Ja, und die haben auch deutlich weniger Unfälle als wir, ne? Probleme gibt es eher bei Unfällen mit den schnellen E-Bikes. Für die könnte es tatsächlich dort bald auch eine Helmpflicht geben. Da geht es vor allem um so ja, Mofa-mäßige Fatbikes mit diesen dicken Reifen, die auch gerne mal aufgemotzt werden.
Ja, bei E-Bikes haben auch in der Umfrage in Deutschland noch mehr Leute gesagt, ja, da wäre eine Helmpflicht sinnvoll. Aber aus den Niederlanden können wir eher was bei Fahrradwegen und generell der Fahrradinfrastruktur lernen. Da sagen auch Fahrradlobbyisten und Politiker in Deutschland, ja, die muss bei uns besser werden.
Da sind dann vor allem Bundesländer und Kommunen gefragt. Die sind ja auch zuständig beim Thema Verkehr. Die Bundesregierung hält sich da eher zurück. Im Koalitionsvertrag steht nur drin, den Rad- und Fußverkehr werden wir als Bestandteil nachhaltiger Mobilität stärken und fördern.
Ja, und der Bundeskanzler ruft zum Helmetragen beim Radeln auf. Ist ja auch was.
So, und passend zum christlichen Feiertag Frohen Leichnam haben wir noch einen Hörtipp für euch. Und zwar über Christfluencer. Die erreichen auf Insta, YouTube und TikTok hunderttausende Follower, indem sie über Glaubensfragen sprechen. Und ultrakonservative Inhalte, die laufen dabei besonders gut.
Im ARD-Radio-Feature Heilige Krieger, Christfluencer und die neue Rechte geht es um eine neue Generation von solchen christlichen Influencern. Die sind politisch oft ziemlich weit rechts, auch wenn viele sich von Parteipolitik distanzieren.
Ja, und thematisch geht es dann oft so um Geschlechterrollen und immer wieder auch um Abtreibungen. Und auch wie die Kirchen mit diesen Christfluencern umgehen, das ist sehr spannend. Und den Link zu diesem ARD-Radio-Feature, den packen wir euch in die Folgenbeschreibung.
Und damit sind wir raus. Adios und bis morgen.
Auf Wiederhören.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.